Gelobt sei Jesus Christus, in Ewigkeit. Amen. Ich möchte euch durch meine Ausführungen in die sichersten Beziehungen einführen, die dem Menschen hier auf Erden zuteil werden können. Denn es ist Gottes Angebot, dass ihr zu Lebzeiten zum Heiligen werdet und in den Himmel eingeht. Er sagt es ganz deutlich: Wenn du dich für den Weg der Endzeit, also für das Brandopfer, entscheidest, übernehme ich für dich die Verantwortung. Wenn ihr euch auf diese Beziehungsebene mit Gott begebt, ist das Leben wirklich schön. Erlebnisse, Anstrengungen, Mühen und sogar Leiden sind dann wahrlich wie Bonbons. Gestern habe ich Punkt 3 unserer Betrachtungen über die geistliche Ehe abgeschlossen. Während unseres abendlichen Treffens habe ich gewisse Dinge angedeutet. Heute möchte ich euch weiter in unsere Überlegungen einführen, um zu zeigen, wie verständnisvoll Gott ist. Wie geduldig er ist und welche Angebote er für uns bereithält. Wie sehr er sich bemüht, damit der Mensch diese Angebote annimmt. Das Angebot von Gewissheit und Sicherheit, damit sich der Mensch bewusst ist, dass Gott die Verantwortung für ihn übernimmt. Um in der sich logisch aufdrängenden Reihenfolge zu bleiben, möchte ich euch heute etwas über die unvollkommene Natur des Menschen erzählen, als Folge der Erbsünde. Hierzu müsst ihr verstehen, warum Gott so konsequent ist. Ihr arbeitet in verschiedenen Firmen und wisst, welche Regeln in der Europäischen Union, bei Coca-Cola, bei Pepsi oder bei Samsung gelten. Alles ist festgelegt. Und wenn ein Mitarbeiter dagegen verstößt, wird er entlassen. Er übernimmt die volle Verantwortung. Es gibt keine Einrichtung, in der wir uns die ganze Zeit über wie kleine Kinder benehmen könnten. Wenn der Unternehmer sagt, das ist verboten, dann ist es verboten. In unserer Beziehung zu Gott jedoch haben wir gegen ihn den Vorbehalt, dass er es so festgelegt hat. Unsere Stammeltern hatten ein wunderbares Verhältnis zu Gott, wie ich euch gestern erzählt habe. Im Buch Genesis wird beschrieben, wie Gott mit dem Menschen im Paradies einhergeht und mit keinem anderen Wesen. Er übergab ihm die Herrschaft über die anderen Lebewesen, denn er setzte ihn neben sich auf den Thron und sprach: Gib ihnen Namen. Das ist ein Löwe, das ist eine Kuh. Nur ein Herrscher vergibt Namen. Wenn es 1000 symbolische Bäume gab, dann bekam er davon 999. Von dem einen, dem Baum des Lebens, durfte er nicht nehmen. Wenn es also 1000 Autos gäbe und es stünden einem davon 999 zur Verfügung, dann müsste man schon äußerst dämlich sein, wenn einem die 999 Autos nicht reichten. Dieses eine ist das Beste. Wenn du das erreichst, erfährst du die Macht Gottes. Dann wirst du Gott sein. Es zeigt sich also der Hochmut. Der Mensch hat Verlangen danach verspürt, den Sockel Gottes zu besteigen. Und was droht dir, wenn er sich auf deinen Sockel begibt, dass er dich mit einem Fußtritt hinabbefördert? Das ist symbolisch gemeint, aber Gott zeigt die Verhältnisse auf. Deshalb greift er ein. Gott muss reagieren. Wenn einer eine schöne Frau hat und sieht, dass ein anderer Annäherungsversuche macht, unternimmt er schnell etwas. Um seine Frau nicht aufzuregen, geht er zunächst zu diesem Typen und sagt ihm ein paar deutliche Worte ins Ohr. Da es sich um eine normale Familie handelt und der Mann weiter Avancen macht, nehmen sie die Sache selbst in die Hand und verpassen ihm in den Büschen so eine Abreibung, dass er erstmal gebremst ist. Es muss eine Reaktion geben. Deshalb hat Gott reagiert. Eva, Adam, wir begeben uns in eine andere Realität, die ihr gewählt habt. Sie haben schnell erkannt, was sie getan haben. Aber Gott ist konsequent. Er stellt einen Engel am Eingang zum Paradies ab. Wir werden jetzt unsere eigene Welt haben. Du, Adam, wirst nicht mehr nur spazieren gehen, sondern arbeiten wie ein Ochse. Und du, mein teures Kind, wirst unter Schmerzen Kinder gebären und sie erziehen. Alles war für euch bereitet, auf dem Teller serviert. Ihr kennt das selbst aus euren Erfahrungen mit der Familie, wenn die Kinder flügge werden. Mama, weißt du nicht, wie viel Wasser kostet, wie teuer Gas ist, wie viel man für die Wohnung bezahlen muss? Was soll das? Und vorher? Mama, was willst du? Ich stelle die Heizung an, wasche mich eine Stunde lang und lasse die Wanne voll laufen. Mama, was willst du? Du verstehst meine Bedürfnisse nicht. Ich muss viermal am Tag ein Bad nehmen. Ich war auf dem Balkon, stand im Rauch des Schornsteins und muss schon wieder baden. Und plötzlich ist alles anders. Es zeigen sich die Folgen der eigenen Wahl. Deshalb ist es im weiteren Sinne zu verstehen, warum Gott so konsequent handelt, da wir ihm sonst in den Topf springen würden. Andererseits zeigt er, was für eine Liebe er ist. Er hat seinen Sohn, Jesus Christus, geschickt, und durch seine Tat der Erlösung ist die Trennung zwischen Gott und Mensch beendet worden, sodass er heute immer bei dir ist. Mein Kind, wenn du willst, dass dein Herz in Frieden bleibt, verstecke deine Schuldigkeiten nicht vor mir, sondern komm zu mir, um dich wegen deiner Misserfolge zu beklagen. Komm, damit ich dich festigen kann. Die Szene im Paradies ist ähnlich. Adam stellte fest, dass er von Evas Angebot keinen Nutzen zog. Er fühlte sich nackt und ratlos, was symbolisch gemeint ist, und floh in die Büsche, versteckte sich also. Wenn er sich allem bewusst gewesen und gleich zu Gott, dem Herrn, gelaufen wäre, hätte er wahrscheinlich Gnade erfahren. Aber er versteckte sich. Komm zu mir, keine Chance. Versteck dich nicht, mach einen zweiten Schritt. Komm zum Herrgott. Deshalb sagt Gott aufopferungsvoll, dass er auf alle wartet, auf jede menschliche Perspektive. Egal, ob aus dem Sumpf oder aus der Höhe der Heiligkeit. Er sagt es ganz einfach, um dich wegen deiner Misserfolge zu beklagen. Ich habe es nicht geschafft. Und dein Kommen soll dazu führen, dass ich dich festigen kann. Adam hat sich versteckt und Gott handelt. Er hat sich versteckt, weil er nackt war, aber bat Gott nicht um Hilfe. Es zeigen sich an ihm die Konsequenzen. Er spricht aber nicht mehr davon, dass er schuldig ist. Im nächsten Augenblick benimmt er sich wie ein Kohlkopf. Eva hat mir den Apfel gegeben. Bis zum Ende spielt er den Dummen. Damit wir bei der Rückkehr die Natur Gottes verstehen, sagt er, hab keine Angst, ich weise dich nicht ab, aber ich werde süß sprechen. Ich werde niemals die Hinweise eines Exegeten des Alten Testaments darüber vergessen, wie man als Priester sein solle. Der Professor in Częstochowa sagte, wenn ihr Priester sein werdet, haltet euch an zwei Grundsätze. Auf der Kanzel seid wie ein Donner, ein Bär oder ein Löwe. Im Beichtstuhl aber seid wie sanftmütige Schafe, damit die Menschen die Liebe und Wärme spüren. Deshalb sagt der Herr, hab keine Angst, ich weise dich nicht ab, aber ich werde süß sprechen. Warum habt ihr Angst vor Jesus? Ihr seht das Bild des verlorenen Sohnes. Er hatte die Anklage und die Strafen vorher genau durchdacht. Ich werde nicht dein Sohn sein, sondern dein Sklave. Er nannte nur den ersten Teil der Anklage. Da schloss ihn der Vater in seine Arme und führte ihn sofort in die Sphären, in denen er sich befand. Er verlor selbstverständlich den Vorzug des Eigentums, denn das gehörte bereits dem anderen Sohn. Aber auf die Liebe hatte er das gleiche Recht wie der andere Sohn, dem sonst alles gehörte. Aber nimm von meiner Kraft und sättige dich an meiner Stärke und hab keine Angst, denn ich habe dich so schwach gemacht, um deine Kraft zu sein. Der heilige Josef von Cupertino war ein Dorftrottel. Er wurde von allen ausgelacht und verspottet. Im praktischen Leben war er ein Verlierer, aber es zeigte sich, dass er eine herrliche Versenkung in Gott erlebt hatte, so dass er durch das Dorf flog wie ein Flugzeug, während alle anderen ganz normal auf ihren Füßen gehen mussten. Er heilte Menschen, ausgerechnet er, der nach menschlichem Maßstab ein Niemand war. Denn Gott sagt, ich habe dich so schwach gemacht, um deine Kraft zu sein. Das ist herrlich. Euch wurde eingeredet, dass Gott für große Sachen große Menschen auswählt, mit unglaublichen Talenten, von wegen. Die größten Schufte, die Mist gebaut haben, bewegen sich ganz anders um Gott herum, weil sie genau wissen, dass es von ihm kommt. Die schlimmsten unter uns sind diejenigen, die sich selbst schon zu Lebzeiten heilig sprechen. Das ergibt so ein typisches Pharisäerbild. Ich mache dies, halte mich an das und habe dies und jenes. Man braucht ihm nur noch einen Heiligenschein zu kaufen und ihn daran zu erinnern, dass er diesen nicht zerteilt, wenn er ins Auto steigt und die Tür zuschlägt. Denn das sähe ein wenig komisch aus, der halbe Schein drinnen und die andere Hälfte draußen. Gott hat seine eigenen Pläne. Sättige dich an meiner Stärke, denn ich habe dich so schwach gemacht, um deine Stärke zu sein. Was denkt ihr? War der Apostel Petrus ein großer Mensch? Ihr habt es heute gesehen. Ein Mann am See, der die Menschen anführt, macht nicht viele Worte. Und wenn einer nicht zuhört oder eine dumme Frage stellt, bekommt er die passende Antwort. Da steht einem ein Dutzend Leute zum Schutz zur Verfügung, die nicht lange fackeln. Aber er hat keine Angst, sondern zieht sein Schwert und schlägt ihm ein Ohr ab. Das war kein ruhiger Mensch. Das war kein rührseliger Diplomat, sondern ein Mann der Tat. Petrus hat das später eingesehen. Als nach dem Fischfang, nach der Wiederauferstehung, das Boot voll war, fiel er dem Erlöser zu Füßen und sagte, »Herr, geh weg von mir, ich bin ein schwacher Mensch.« Das war die Beichte Petri für den Donnerstag, für seinen fehlenden Glauben. Er fällt auf die Knie. »Herr, geh weg von mir. Ich bin ein schwacher Mensch.« Dasselbe sagt auch der heilige Paulus. Und Jesus sagt, »Paulus, die Kraft der Schwäche wird sich vervollkommnen. Das sind die großen Phänomene, vor denen wir als Kinder Gottes stehen.« Daher werde ich aus den Exerzitien eine Regel für das Priestertum nie vergessen. Du hast als Priester eine Schwäche. Danke Gott dafür und behandle sie als Geschenk. Und dann bring sie zu ihm. Dort hinein erst pflanzt Gott seine gewaltigen Werke. Und genauso ist es mit diesen Pharisäern, die mit den Menschen reden und sagen, dass sie Gott nicht brauchen. Warum sollen sie beichten, wenn sie nicht getötet, nicht vergewaltigt und nicht gestohlen haben? Dann noch ein Schreiben an die Kongregation in Rom, und wir haben die ersten Fälle von Heiligsprechungen zu Lebzeiten. Ich soll alle 2 Wochen zur Beichte gehen? Es ist doch nichts passiert. Verstehst du das nicht? Je schwächer du bist, desto mehr stütze dich auf mich. Durch Gnade sind wir erlöst, durch Gnade können wir hier stehen. Ohne die Hilfe der Gnade Gottes kann niemand sagen, dass Jesus der Herr ist. Ich rechne nicht mit deiner Kraft, aber ich zähle auf dein Vertrauen. Das ist das Phänomen des Weges der Endzeit, unser Glaube und das Vertrauen, dass Gott alles kann. Herr Pfarrer, ich werde nicht zur Kirche gehen, weil ich so schlecht bin. Genau dafür ist die Kirche da. Gott ist dafür da, dich in deiner Unvollkommenheit anzunehmen. Gott wartet auf unser Vertrauen, mit dem du immer zu mir kommst, indem du beständig an meine Liebe glaubst, die dich nicht geschaffen hat, um dich zu rügen, sondern um dich zu lieben. Daher müssen wir bei diesem inneren Kampf genau wissen, dass wir bis zum Ende unseres menschlichen Daseins immer wieder fallen werden. Einige Dinge können besser gemacht werden, aber den Hang zur Schwäche wird es immer geben. Unsere Natur ist unvollkommen, aber Gott ist wunderbar. Ich habe dich nicht dafür geschaffen, um dich zu rügen, sondern um dich zu lieben. Gott, der Vater, erklärt uns gewisse Dinge, dass die Geschöpfe den ursprünglichen Plan des Schöpfers vereitelt haben. Im Leben ist es ähnlich. Der Herrgott hat sich in der Ehe eingerichtet und hat nun einen wunderbaren Plan. Aber es zeigt sich plötzlich, dass ihr diesen Plan zunichte gemacht habt. Gott hat die Scheidung von euch niemals vorgesehen. Gott gibt dem Priester die Berufung, hat für ihn einen idealen Plan. Irgendetwas geschieht, so dass er sagt, dass er nichts spürt. Wie das? Dass er eine neue Liebe entdeckt hat. Wie das? Es kam zum Phänomen der Vereitelung des ursprünglichen Plans des Schöpfers. Denn auf jedem Weg, den wir einschlagen, gibt uns Gott immer seine Gnade. Darin, dass man Vater ist, dass man ein Priester ist, dass man eine Ehefrau, eine Mutter ist, dass man Direktor oder Präsident ist. Und das ist die Quelle und die Folge seiner ersten Sünde. Seit dem Aufstand Evas sind wir so schwach, haben wir so einen Hang zur Schwäche. Gott weiß, dass wir fehlerhaft sind. Er berücksichtigt das. Jetzt will er uns so führen, dass er uns aus dieser Fehlerhaftigkeit herausreißt, damit wir mit dem Prozess der Theosis unserer Natur beginnen, also Gott ähnlicher werden. In früheren Predigten habe ich bereits davon gesprochen. Durch diese Vergöttlichung kann der Mensch solche Fähigkeiten erlangen, wie man sie aus Science-Fiction-Filmen kennt. Es fliegt ein Projektil, du hältst es auf. Ein großes Fahrzeug kommt auf dich zugeflogen und du kannst es aufhalten. Ein Kamaldulenser geht mit einem Freund im Stadtwald von Krakau unweit des Klosters spazieren. Plötzlich reißt sich einem Spaziergänger ein riesiger Schäferhund los. Und sein Besitzer ist sich sicher, dass er den Mönch zerfleischt, weil er den Hund kennt. Der Mönch richtet ein Kreuzzeichen auf den rennenden Hund, segnet es, und der Hund fällt dem Mönch auf die Füße. Er liegt reglos da. Das liegt alles vor uns in dieser Schlacht. Gott will uns so eine Chance geben. Deshalb sagt er uns, dennoch habe ich nicht die Absicht, dich wegen deiner Schwäche aufzugeben. Wenn wir beleidigt sind, geben wir selbst sehr schnell einen anderen Menschen auf, weil wir schwach sind. Gott gibt mich nicht wegen meiner Schwächen auf. Ich kenne deine Schwächen sehr wohl und auch ihr Ausmaß. Deshalb liegt die größte Lüge in der heutigen Psychologie darin, dass diejenigen, die eure Seelen heilen sollen, von euch als makellos erachtet werden, dass sie Methoden entwickelt haben, die sie in ihrer Ehe und in ihrem Leben angewandt haben und die funktionieren. Als ich einmal in Paris war, sollte der größte und bekannteste Psychologe es aus der Krise führen. Es zeigte sich, dass er selbst von 4 Psychologen begleitet wird. Was ist also mit seiner Methode? Wenn er selbst nicht zurechtkommt, was hat er dann entwickelt? Gott kennt unsere Schwächen und, was am interessantesten ist, er kennt deren Ausmaß. Und was macht Satan? Er sagt uns, dass es sie nicht gibt. Zum Beispiel Alkoholismus. Solange ein Alkoholiker nicht selbst von sich sagt, dass er ein Alkoholiker ist, wird er niemals gesund werden. Deshalb liegt unsere Rettung in Jesus und Gott dem Vater. Gott sagt ganz einfach: Denkst du, ich wundere mich darüber, dass du fällst? Wenn jemand alkohol- oder drogenabhängig wird oder gerne raucht, braucht man sich nicht zu wundern. Es kommt die nächste Phase und er greift zu. Wir wissen schon, dass er abhängig, dass er krank ist, kennen die Begriffe. Aber jene will Gott heilen und er heilt sie. Er wundert sich nicht, dass er bereits in der vergangenen Woche 4 Tage lang gesoffen hat und jetzt 2 Wochen trinken wird. Er muss nur seine Hand ausstrecken. Er hat nur die Richtung der ausgestreckten Hand geändert. Meinst du, ich hätte mit deiner Vollkommenheit gerechnet? Tochter, diese erste Sünde hat es nicht geschafft, meine Liebe zu zerstören. Deshalb werde ich dich an mich ziehen. Gott gibt Abrahams Sohn Ismael, den Sarah später hinauswirft, und seiner Frau eine Garantie. Wer dich überfällt, führt mit mir Krieg. Das ist das zweite Nest, denn das wahre Nest ist Isaak. So eine Garantie erhält jeder von uns von Gott, denn weder unsere Sünden noch die Sünde Adams und Evas konnten die Liebe Gottes zu uns zerstören. Verstehe, meine Liebe zu dir ist fest, sie verringert sich nicht durch deine Schwächen. Wir sehen immer das Bild von uns. Jemand kommt mir quer, irgendetwas passiert, und das muss sofort raus. So ist meine Sicht auf den Menschen. Gott bläst seine Liebe nicht auf. Ihre Größe ist immer gleich gewaltig. Gott sagt, meine Liebe zu dir ist fest. Sie verringert sich nicht durch deine Schwächen. Hab folglich keine Angst, aber hör auf mich. Deshalb ist die Liebe zum verlorenen Sohn dieselbe. Der Autor schreibt, der Vater schaute in die Richtung, in der der Sohn fortgegangen war. Seine Liebe war also fest, denn er ging jeden Tag hinaus und schaute. Irgendwo am Horizont entdeckte er seinen Sohn. Und was macht seine Liebe? Sie kommt heraus, wie aus sich selbst heraus, fliegt ihm voran. Ich erkläre den Leuten oft, wenn ihr zur Beichte geht, ist Gott euch weit voraus. Er trägt euch auf Händen, das bekommt ihr gar nicht mit. Er sitzt nicht im Beichtstuhl, sondern empfängt euch weit vor der Kirche und bringt euch dorthin. Aber hör zu, du bist gefallen, Tochter, weil du nicht genug Kraft hast. Denn wir fallen, weil wir zu schwach sind. Du bist zu schwach, weil deine Natur das Zeichen der Sünde trägt. Das ist die Folge der Erbsünde. Und jetzt beachte man, dass es bei so vielen Menschen auf der Welt verschiedene Naturen gibt und auch die Folgen der Sünde unterschiedlich sind. Dass es verschiedene Arten des Kampfes gibt. Ich möchte daran erinnern, dass Matt Talbot bis zum Ende Alkoholiker war. Er starb auf der Straße und in den Augen der Menschen als Alkoholiker. Er hat den Alkoholismus also bis zum Ende nicht besiegt. Aber er kämpfte damit, beichtete und geißelte sich. Er trug einen Bußgürtel, den sein Arzt bei einer Visite entdeckte. Und da verstand sein Freund, welche Schlacht er kämpfte. Mit McTalbot aus Irland gibt es also einen Alkoholiker, der heute als Heiliger verehrt wird. Aber was für einen Kampf hat er geführt? Er hat Gott gesagt, dass er schwach ist. Mit 15 Jahren verfiel er dem Alkoholismus, als er auf einem Weingut ausschenkte. Mit 25 war er am Ende. Papst Johannes Paul II. Hat ihn auf die Altäre erhoben. Wenn ihr geglaubt habt, dass sich diese unvollkommene Natur vollständig aus euch herausreißen lässt und mit 40 oder 50 alles in Ordnung sein wird, habt ihr euch eine dumme Methode ausgesucht. Es lebt die ganze Zeit weiter. Es ist die ganze Zeit da. Dennoch liebe ich dich unablässig. Tochter, wir wurden getrennt. Deine Sünde hat dich von mir entfernt. Aber sie hat es nicht geschafft, meine Liebe von dir zu entfernen. Gott ist also immer bei uns. Die Sünde dagegen stößt uns von ihm ab. Seine Liebe begleitet uns die ganze Zeit. Worauf beruht also das Phänomen der Beichte? Ein Bekenntnis und nach 2 Minuten ist man wieder mit Gott verbunden. Man muss nicht auf Genesung warten, auf keine Untersuchungen und keine unterschriebenen Papiere. Hier fällt die Entscheidung blitzartig. Denn Gott ist die ganze Zeit über bei dir. Seine Liebe begleitet dich. Nur du hast dich entfernt und kehrst zu ihm zurück. Gott verfügt immer über das gleiche Repertoire an Liebe, über die gleichen Möglichkeiten, dich zu formen. Gott sagt, dass er von dem Moment an, an dem du dich von ihm entfernst, nur einen Wunsch hat, dich zurückzurufen, dich in mein Herz einzuschließen, damit du dich so an mich schmiegst, wie du es vor der Sünde tatest, damit uns diese Sünde nicht mehr voneinander trennt. Worin besteht das Schweinische unserer Zivilisation? Darin, dass vor Gott alles geklärt ist, wir die Kinder Gottes sind und die Welt in ihrer Sünde bis zu ihrem Tod weiterleben wird. Wenn wir einen Angriff erleben, bekommen wir das immer gezeigt. Hierin steckt die Diabolik. So wie in einer Ehe, wenn der Mann der Frau unablässig etwas einredet. Er bewegt sich nur in dem System, welches darin besteht, Gülle auszugießen. Das ist Terrorismus. So verhalten sich nur Ferkel. Da du von Gott angenommen wurdest und niemand dich verdammt hat, Maria Magdalena, verdamme auch ich dich nicht. Und Gott nennt eine Bedingung: Sündige nicht mehr. Für Maria Magdalena war das so ein unglaubliches Ereignis, dass sie die Gnade bekommt, den Weg der Liebe der Engel zu betreten. Von den 9 Seelenqualen unseres Herrn Jesus wird die 3. ihretwegen sein, ob Maria Magdalena aushält. Nach der Mutter Gottes hat sie als einziger Mensch nicht am Tod des Herrn gezweifelt. Bei Maria Valtorta sagt der Herr, dass am Ostermontag nur sie zum Grab gelaufen kam. Die Apostel gingen zur Arbeit, zu ihren Boten, zogen in die Welt. Sie war bei mir, sie hat geglaubt. Ihr seht hier ein Beispiel für das Phänomen der Gnade Gottes, wie eine offensichtliche Sünderin, die nach geltendem Recht eigentlich gesteinigt gehört, noch zu Lebzeiten innerhalb kurzer Zeit in die Sphäre der Liebe der Engel eingeht. Deshalb wundert euch nicht darüber, dass Gott sagt, dass er nur einen Wunsch hat, dich in sein Herz einzuschließen. Damit uns die Sünde nicht von ihm trennt, gibt er eine klare Anweisung. Bekenne deine Schuld und dein Zeichen der Sünde. Die Schuld, weil ich gestohlen habe. Das Zeichen der Sünde ist die Folge der Schwäche, die ich von Adam und Eva, von den Eltern, erhalten habe. Denn wir vergessen oft, dass wir eine sogenannte Generationsschuld haben, die Erbsünde. In unserer Betrachtung des Menschen berücksichtigen wir das nie. Hier sind wir nicht nur weniger streng gegenüber uns selbst, sondern auch gegenüber unseren Nächsten. Bekenne also deine Schuld und dein Zeichen der Sünde, welche zu tragen dir durch die Schuld deiner Mutter, also Eva, auferlegt wurde. Und in diesem Punkt wird die Kirche so oft angegriffen, weil sie so dogmatisch sei, was manche gerne ändern würden. Denn die Erbsünde ist ein Dogma, welches nicht zur Diskussion steht. Wenn wir das alles nacheinander abschaffen, wofür gibt es dann noch die Erlösung und andere Dinge? Das führt höchstens zu Erscheinungen wie Selbstverliebtheit und Selbsterlösung. Die Lehre der Kirche setzt sich aus all diesen Glaubenswahrheiten zusammen, sodass sie ein großes Fundament bilden. Wenn auch nur ein kleines Element herausgerissen wird, fällt alles zusammen. Das ist die logische, daraus resultierende Folge. Versteh doch, ich würde dich gerne wieder in meine Arme schließen, meine Tochter. Ich erinnere an die Szene des verlorenen Sohns. Habt keine Angst, über Gefühle oder Beziehungen zu sprechen. Denn was tut der Vater? Er nimmt ihn in die Arme. Sie behaupten nicht trocken, dass er ihn berührt hat, dass er schwul ist. Nein, das ist so clever getilgt worden. Ich verstehe nicht, warum die Pfarrer Angst davor haben, Kinder von Müttern zu segnen. Wenn eine Mutter mit ihrem Kind zu mir kommt, segne ich sie immer. Wenn es nur nicht diese Übereifrigen gäbe, die schauen, ob ich nicht noch Hostienkrümel an den Fingern habe, mit denen ich dann segne. Schaut her, mit diesem Finger und diesem Fingernagel mache ich das Kreuz, damit die übereifrigen Frauen nichts Falsches denken. Wenn dich dein Feind nicht umbringt, dann erledigen das die Frommen. Aber das ist super, denn man kann einen Ausweg aus dieser Situation finden. Daher segne ich die Kinder immer mit diesem Fingernagel und kein Krümel geht verloren. Aber dank solcher Kämpfe findet man immer einen Ausweg. Wenn ein Pfarrer also einwendet, man kann auch bei der Kommunion nicht segnen wegen der Krümel, dann sagt ihm, Pfarrer Natanek macht es mit diesem und dem Zeigefinger. Und mit dem Nagel macht er das Kreuz, und der ist sauber. Aber vielen Dank für die verschiedenen Arten des Kampfes, denn sie führen dazu, dass man immer einen Ausweg findet. Ohne die Notwendigkeit, ohne den Kampf gibt es keine Lösungen. Das, was ihr heute mit dem Schornstein erlebt habt, ist eine Erfahrung. Solche Sachen gab es schon öfters. Es wurden Gesetze erlassen, keine Holzspäne anzuzünden. Du zündest sie trotzdem an, schließt die Klappe bis auf ein Drittel. Aber heute ging der ganze Rauch nach oben. Ein einziger Fehler. Der Kampf zeigt einem immer einen Ausweg. Wenn ihr also mit euch selbst kämpft, den Kampf mit eurer Natur aufnehmt, gibt es immer Fortschritte. Immer findet sich ein Ausweg. Gott gibt manchmal handfeste Hinweise. Du bist verheiratet, aber in der Arbeit gibt es eine Kollegin, die dir sehr gefällt. Dann gibt es keine andere Möglichkeit, als die Stelle sofort zu kündigen. Denn wenn du bleibst und die Kollegin auch noch merkt, dass sie leichtes Spiel mit dir hat, dann weißt du, was passieren wird. Also musst du kündigen. Wenn dir für deine Arbeit die Gesundheit fehlt, dann geh nicht hin, weil du es nicht aushalten wirst. Bleib besser hier in Armut, denn deine Frau und deine Ehe sind wichtiger. Man muss solche Entscheidungen treffen. Man kann nicht alles mitbekommen, überall dabei sein und auch noch etwas retten. Das funktioniert nicht. Bei unserem Holzspäneofen kann man sich nicht hinsetzen und Kaffee trinken. Ich sage dir, setz dich auf die Bank, aber du willst nicht. Ich sage dir, so geht das nicht, Aber wenn du mir nicht glaubst, musst du es selbst herausfinden. Er setzt sich, obwohl wir ihm alle abraten. Für so eine Aktion müssen wir uns zurückziehen. Wir sitzen zusammen am Tisch und sagen noch, wir trinken den Kaffee auf der Bank, beim Ofen geht das jetzt nicht. Aber er macht es trotzdem. Das Geheimnis des Aufstandes. Und im nächsten Augenblick kommt der Rettungswagen und nimmt ihn mit. Nach 10 Kilometern stellen sie fest, dass sie so eine trockene Haut nicht da haben. Also mit dem Helikopter nach Krakau. Und wir entfernen uns immer weiter. Das sind ganz einfache Grundsätze. Gott zeigt uns eine gewisse Richtung auf. Wir aber nutzen unsere Freiheit und unser Talent und springen weg. Aber er ist das Phänomen, dass er beständig wartet. Er wartet bis zu deinem letzten Atemzug. Er ist niemals beleidigt. Aber die Schlacht des Brandopfers ist sein Angebot, dass er dir trotz deiner Unfähigkeit, trotz deiner zivilisationsbedingten Ratlosigkeit und Verwöhntheit im Kampf gegen diese Krankheit hilft. Ich erinnere euch, habt keine Angst, in eurer Beziehung zu Gott Gefühle zu zeigen. Ihr hört und lest unsere Botschaften über die Endzeit, wundert euch nicht, dass es hier so viele Gefühlsäußerungen, so viel Liebe, so viele Bilder der menschlichen Dimension gibt. Komm, meine Liebste, setz dich auf meinen Schoß. Komm, ich halte dich, versteck dich in meinem Bad. Denn dieses Bild ist für jeden verständlich. Gott hat einen großen Bart, ich kann mich darin verstecken. Man versteht, von welcher Liebe Gott spricht. Sag einmal, tauche ein in meine Immanenz. Alles klar, nicht wahr? Aber sag, tauche ein in meinen Bart. Sprich so, wie du Gott, den Vater, siehst. Auch wenn diese Wortwahl Gott gegenüber nicht ganz gelungen ist. Aber Gott kommt so weit hinunter, dass er unsere Sprache benutzt. Ich würde dich gerne wieder in meine Arme schließen, meine Tochter. Versteh, wie sehr ich mich unablässig nach dir sehne. Das ist die gesamte Breite des Gefühls. Gott sei Dank waren die meisten von euch schon einmal verliebt, wenn einem der andere nicht aus dem Kopf geht. Wie sehr ich mich unablässig nach dir sehne. Jemand geht Gott nicht aus dem Sinn. Er sehnt sich die ganze Zeit. Gott könnte auch sagen, Junge, gib der Kuh doch etwas Heu. Aber er sagt die ganze Zeit, dass er sich sehnt. Und er sagt jedem, dass er ihn mit Namen kennt. Ich kenne deine Schwäche und deren Größe. Aber diese Schwäche ändert überhaupt nichts an meiner Liebe. Deshalb wundere ich mich über die Menschen, dass sie Gott so sehr ablehnen. Und warum? Weil sie ihn nicht kennen. Sie wissen nicht, wer Gott ist. Und was noch schlimmer ist, die Priester wissen es auch nicht. Sie sprechen von einem Gott, den sie nicht kennen. Aber wenn ich jemanden nicht kenne, wie kann ich ihn dann lieben lernen? Wenn mir jemand erzählt, wie schön eine Frau ist, berührt mich das nicht. Aber wenn ich sie sehe, kann ich sagen, wow, wie ist Gott gelungen. Wie sehr ich mich unablässig nach dir sehne. Als Adam vor mir seine Nacktheit verbarg, sehnte ich mich nach seiner Seele. Denn wir versuchen oft, diese unsere Körperlichkeit vor Gott zu verstecken. Dabei ist die Seele der göttliche Kern in uns. Sie ist das, was in uns Gott am nächsten ist. Diese Sehnsucht im Hinblick auf die Seele ist für Gott so stark. Ich weiß, welche Bürde ich deiner Natur auferlegt habe. Eine sehr schwere, drückende Bürde. Die Bürde des Weinens und des Seufzens. Denn jeder von uns trägt seine Bürde. Wenn ich manchmal die Probleme, die Kreuze anderer höre, merke ich, wie gering meine dagegen sind. Ich weiß, welche unerträglichen Bürden ihr manchmal tragt. Aber Gott ist sich dessen bewusst. Er weiß, was er dir auferlegt hat. Deshalb verlässt er dich auch nicht. Eine Bürde erfüllt von Weinen und Seufzen. Aber wenn du sie als gerecht annimmst, erhebe ich dich auf meinen Armen in die Höhen der ewigen Freude. Und hierin befindet sich das ganze Problem. Das zu stemmen, was Gott einem auferlegt. Als ich 3 Jahre lang von der Kirche gesperrt war, hatte ich 2 Auswege. Den Krieg zu erklären, alles anzuzünden, so wie Luther. Dann hat man die Befriedigung darüber, dass alles aufgeteilt und zerstört wird. Oder das anzunehmen, was Gott anbietet. Du sollst verzeihen und nicht verurteilen. Das war die größte Schlacht in meinem Leben. Denn der Mensch sucht immer nach Befriedigung. Aber Gott sagt, du sollst es als gerecht annehmen. Ich habe einen Alkoholiker zum Mann bekommen und akzeptiere das als gerecht und begleite ihn. Aber die Welt sagt euch heute jedes Mal, verlassen. Im Beichtstuhl sagen die meisten Priester sofort, verlassen. Niemand sagt, geh diesen Weg. Dass dich das heiligt, dass es gerecht ist, dass es auch deinen Partner heiligt. Niemand betrachtet die Angelegenheit von dieser Seite. Alle haben nur den Blickwinkel sozusagen von meiner Gerechtigkeit aus, damit es für mich leichter ist. Deshalb wiederhole ich diesen Satz. Ich habe deiner Natur eine sehr schwere, drückende Bürde auferlegt, die Bürde des Weinens und des Seufzens. Aber wenn du sie als gerecht annimmst, erhebe ich dich auf meinen Armen in die Höhen der ewigen Freude. An dieser Stelle gibt es einen Bezug zu etwas, was Jesus in seiner Lehre sagt. Wer mich begleiten will, nehme mein Kreuz und tue es mir nach. Wenn du im Beichtstuhl sitzt und der Priester dir rät, sich des Leids und des Kreuzes zu entledigen, ist mit seiner geistlichen Formation etwas nicht in Ordnung. Ich gebe zu, dass ich früher mehr Verständnis für die Eheleute hatte. Aber heute sage ich, bleib, halte durch, du wirst gewinnen, du heiligst dich. Es wird der Augenblick kommen, dass du an deinem Ehepartner die größte Freude haben wirst. Du musst nur durchhalten und Gott sagen, dass es gerecht ist. Denn er wird das alles emporheben, wird euch beide zur Himmelspforte emporheben. Wenn du es nur wirklich willst, dich nicht zum Bösen verleiten lässt und den Weg nicht verlässt, weil er ungerecht sei und du diese Strafe nicht verdient habest, du aber meinen Willen und die Last akzeptierst, mit der ich deine Eltern bestraft habe, nehme ich dich bei mir auf. Um dies zu verstehen, muss man sich anhören, was diejenigen Priester zu sagen haben, die von ihrer Flucht vor dem Priestertum in die Welt zurückgekehrt sind. Ich hatte bereits mehrfach die Gelegenheit dazu. Man muss sich anhören, was diese armen Menschen durchmachen. Deshalb hört euch noch einmal diesen Satz an. Wenn du es wirklich willst und dich zum Bösen verleiten lässt, um diesen Weg aufzugeben, weil er ungerecht sei und du eine Strafe erhaltest, die du nicht verdient hast, dann verlieren wir. Wenn wir die auf der Welt herrschenden Bedingungen zum Maßstab nehmen würden, dann reichte es, wenn der Staat den verheirateten Menschen je eine eigene Wohnung garantieren würde, dann gäbe es heute mit Leichtigkeit 70% Scheidungen. Dann würden ad hoc alle Kreuze berücksichtigt. Wenn die Lebensbedingungen geschaffen wären, würden viele sofort aufgeben. Satan lockt so sehr. Gott aber sagt, wenn du meinen Willen annimmst. Und was die Ehe angeht, ihr habt euch in dem Moment, in dem ihr das Sakrament der Ehe empfangen habt, dazu entschlossen, dass Gott euch führen soll. Denn dafür ist das Sakrament da, dass Gott euch führt. Wenn ihr seinen Willen ablehnt und die Zerstörung der Ehe ist der Wille Satans, dann wundert euch nicht, dass euch niemand dabei hilft, diese Last zu tragen. Gott sagt, hier müssen wir auch akzeptieren, dass dies alles das Resultat der Strafe unserer Stammeltern ist und diese Strafe auf dich übergeht. Aber der Herr sagt, ich verlasse dich nicht. Amen.